Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast und herzlichen Glückwunsch. Sie haben es geschafft, das erste Halbjahr 2024. Ein Frühjahr und Sommer, das sich mehr wie April in der Dauerschleife angefühlt hat, zumindest wettermäßig. Was hat das mit den Umsätzen im Modehandel gemacht? Meine Kollegin Aziza Freutl hat die Antwort und den Überblick. Daher ist sie auch heute hier zu Gast im TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Hallo.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Mit Karte bitte, heißt es immer öfter. Mehr Kartenzahlungen bedeuten aber auch steigende Transaktionskosten. Was tun? Eine Studie zeigt, die Girocard spart im Handel bares Geld. Wie Shops und Kunden von der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen profitieren, erfahren Sie im Laufe der Folge.
Hallo, guten Morgen.
Aziza, du bist in der Redaktion die Herrin der Zahlen. Du verantwortest den TV-Testclub, das teilnehmerstärkste Panel im stationären Modehandel. Du stehst aber auch im regelmäßigen Austausch mit verschiedenen Konsumforschern, mit dem HDE, mit Hachmeister Partner, wie auch den Verbundgruppen. Kurz, wenn einer den Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Modemarkt hat, dann bist du es. Wir wollen jetzt gemeinsam auf das vergangene erste Halbjahr 2024 blicken. Du machst den Job ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Hat dich beim Blick auf die Halbjahresbilanz etwas überrascht?
Also erstmal vielen Dank für die Blumen natürlich. Sowas hört man gerne. Überrascht eigentlich natürlich dann nicht, wenn man sozusagen jeden Monat und auch jede Woche sich anschaut, wie sich die Umsätze entwickeln. Und ich ja sozusagen das Thema dauerhaft begleite. Von daher war es dann spätestens eigentlich, als auch das Juni-Ergebnis vorlag. Wir hatten da bei uns im TV-Testclub, das ist das Stationärpanel der Textilwirtschaft, ein Minus von 14%. War eigentlich auch klar, dass das zweite Quartal auf keinen Fall positiv enden wird und damit dann eben auch die Schwierigkeit besteht, was mit dem ersten Quartal passiert. Im ersten Quartal hatten wir ein Plus noch von 4%, weil eigentlich der Januar, aber vor allem der Februar und der März ziemlich gut gelaufen sind. Und das zweite Quartal war dann eben -3 und wir kommen dann durch verschiedene Kalendereffekte auch begünstigt und vor allem durch das hohe Minus im Juni eben auf das Umsatzpari. Ist natürlich irgendwie so ein bisschen undankbar, weil es auch so ein bisschen unentschlossen wirkt. Aber ich finde, auf der anderen Seite spiegelt es eigentlich so die Entwicklung des Marktes ganz gut wider.
Aber Umsatzpari nach so einer herausfordernden Saison ist ja gar nicht so schlecht, oder?
Nee, ist natürlich nicht so schlecht, auch wenn man sich anschaut, dass wir im Vorjahr ein Plus von 17% hatten in den ersten 6 Monaten. Das sind natürlich noch so ein bisschen Ausläufer der Corona-Zeiten, dass es diese extremen Ausschläge gibt. Und auch natürlich angesichts des volatilen Verlaufes. Ein Gesprächspartner hat gesagt, das war eigentlich wie eine Achterbahnfahrt dieses erste Halbjahr. Und ich glaube, da können sich ja auch viele dran erinnern, dass man sagen muss, wir hatten im Januar, das lief so ein bisschen vielleicht nicht ganz so dynamisch an, aber Januar ist natürlich auch, es ist nicht der leichteste Monat für den Modehandel. Wir hatten da Blitzeis, Bauernproteste, die großen Demonstrationen für Demokratie. Das hat irgendwie nicht so viel auf die Modestimmung eingezahlt, aber trotzdem hat der Monat noch mit einem Plus von 1% abgeschlossen. Und im Februar und im März hat es dann eben richtig angezogen, die Modenachfrage, weil es ja auch im Februar schon relativ mild war. Im März hatte man schon richtig schöne, frühlingshafte Tage, wo man dann auch gesagt hat, ach, jetzt kann ich mir vielleicht auch was kaufen, was ich gleich anziehen kann. Und das hat sich eben in den Umsätzen niedergeschlagen und dann eben auch zu dem positiven Abschluss des ersten Quartals geführt. Der April war dann noch stabil, auch mit +6. Und dann fing es eben im Mai und im Juni an, dass das Wetter nicht mehr so richtig zur Ware gepasst hat. Das ist natürlich eine Erklärung, die immer relativ leicht ist, aber die sehr oft angeführt wurde, auch in den Kommentaren, die ich von den Testclub-Mitgliedern bekomme. Aber man hat eben natürlich auch gesehen, dass im Mai zum Beispiel durch die vielen Feiertage, dass sich das alles so sehr geballt hat. Im Mai gab es nur eine einzige Woche, wo es keinen Feiertag gab. Irgendwie kam auch nicht so ein richtiger Rhythmus in die Saison, hatte man das Gefühl. Und dann im Juni jetzt einfach durch das kalte Wetter, zum Teil eben durch die starken Regenfälle, durch die Überschwemmungen. Das sind natürlich alles dann Faktoren, die dazu führen, dass Mode in dem Moment nicht so wichtig ist.
Also die Ware hat nicht zum Wetter gepasst, hast du gesagt. Was heißt denn das für die Abschriften, für Sale? Also scharren die jetzt alle mit den Hufen im Handel und werden nervös, weil sie einfach noch sehr, sehr viel Ware haben, Sommerware, die noch nicht so richtig einen Abnehmer gefunden hat?
So richtig quantifizieren lässt sich das natürlich immer erst im Nachhinein. Also wenn man sich jetzt auch anschaut, ich bekomme sehr viele Newsletter, ich bin sehr viel auf Instagram und so unterwegs, um auch einfach zu schauen, wie reagiert jetzt der Markt und der Handel. Mein Eindruck ist schon, dass es ein bisschen zugenommen hat und auch punktuell schon früher irgendwie Sale-Aktionen gab, aber jetzt auch nicht so in einem Ausmaß, dass ich dachte, das ist jetzt total ungewöhnlich. Wir haben jetzt auch zum Halbjahresabschluss eine Sonderbefragung bei uns im Testclub gemacht. Da hat fast jeder Zweite gesagt, dass sich die Abschriftensituation eigentlich schlechter darstellt als im Vorjahr. Also ich glaube, das ist auf alle Fälle ein Thema, weil man natürlich jetzt schon auch aus den Kommentaren, die ich von Händlern bekomme und auch aus unseren Gesprächen, die jetzt auch meine Kolleginnen und Kollegen geführt haben, ist natürlich schon das Thema, jetzt kommt schon wieder neue Ware, aber eigentlich waren die Wetterumstände noch gar nicht so da, dass man wirklich den Bedarf hatte, sich jetzt ein neues Sommerkleid oder eine kurze Hose zu kaufen. Und das merkt man eben schon auch den Flächen an zum Teil. Und man merkt, das finde ich jetzt schon auch den Sale-Aktionen. Also wir haben jetzt auch hier, ich radel jeden Morgen über die Zeil, da sind überall 60%, 50% Schilder etc. Also da passiert schon was. Wie hoch das jetzt wirklich sein wird, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Zahlen vorliegen.
Okay, da kommst du nochmal vorbei.
Sehr gerne.
Grundsätzlich ist es ja so, dass die Sommersaison jetzt im Vergleich zu der Wintersaison immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also früher war wegen den hohen Outdoor-Umsätzen die Wintersaison relevanter. Das ist jetzt auch aufgrund des Klimawandels eigentlich nicht mehr so, sondern die Sommersaison gewinnt an Bedeutung und wird ja auch eigentlich versucht, immer weiter in die Länge zu ziehen. Wenn du jetzt so von den Sale-Eindrücken berichtest, dann scheint das ja nicht so gut zu sein in diesem Sommer.
Ich glaube, das ist einfach schwierig, weil natürlich, wenn man jetzt auch gerade an den letzten Herbst denkt, wo wir einen sehr warmen September hatten und danach, glaube ich, alle eigentlich auch so den Impuls, dass man dieses Thema unbedingt angehen muss, weil es ja auch kein neues Thema ist. Also absolut. Das Thema, wann sind die Wintermäntel auf der Fläche und warum ist der Bikini irgendwie im Dezember da oder Januar. Ich glaube, das sind Themen, die uns ja schon sehr, sehr lange beschäftigen. Es ist natürlich schon auch so, dass es auch immer eine Frage der Liquidität ist. Also wir hatten auch ein Interview, ich glaube schon zur Mai-Bilanz, wo es dann auch darum ging, dass der Marktbeobachter auch gesagt hat, die Nervosität steigt natürlich. Und dann ist natürlich auch irgendwann die Frage, wann kriege ich die Ware jetzt vielleicht gar nicht mehr los? Dann fange ich jetzt vielleicht dann doch lieber an, stärker zu reduzieren. Also es hat natürlich auch was ein bisschen mit vielleicht den starken Nerven und natürlich auch mit der finanziellen Situation des Unternehmens zu tun. Also wie dringend brauche ich jetzt die Liquidität? Und dann hat es halt letztendlich dann doch auch was mit der Wettersituation zu tun, weil man muss sich jetzt nur vorstellen, wenn es jetzt so weitergegangen wäre wie März oder wenn jetzt irgendwie der Mai und der Juni wirklich so vielleicht gewesen wären wie im letzten Jahr, dann wäre die Situation jetzt wahrscheinlich auch eine andere. Und ich denke, das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Dann tritt ein Wetterextrem in einer Form irgendwie auf, dass man dann denkt, danach müssen sofort irgendwelche Maßnahmen folgen. Aber man muss natürlich auch sagen, wir wissen nicht, wie das Wetter jetzt auch in diesem Herbst wird. Also es kann jetzt natürlich auch sein, dass es so weitergeht wie bisher und wir nicht so einen schönen September haben werden. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wiederum möglich. Also ich glaube, die gesteigerte Flexibilität und auch so dieses Thema, wie kann ich vielleicht schnell reagieren, wie kann ich auch auf den Flächen schnell reagieren, wie kann ich insgesamt die Saisonsteuerung noch ein bisschen flexibler gestalten, weil ich glaube, das ist schon was, wo man sagen muss, darauf müssen wir uns einstellen. Also auch auf das Thema, wir hatten jetzt gerade die Nachricht, die letzten 12 Monate waren die nassesten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Gleichzeitig war der Juni der heißeste, was wir jetzt hier gar nicht so mitbekommen haben. Aber in anderen Teilen der Welt sah es ja viel, viel dramatischer irgendwie aus. Und darauf muss man sich, glaube ich, schon einstellen, dass wir an diese alten Wettergewohnheiten uns von denen verabschieden müssen.
Also mehr in transsaisonale Kleidung investieren. Die Leute, die jetzt in die Modeläden gekommen sind und gekauft haben, was haben die denn gekauft? Also haben die wirklich die modischen Impulse, die neue Ware auf den Flächen gesucht oder kamen die und brauchten ein Sommerkleid oder brauchten, weil es gerade mal eine Woche warm war oder eine Bermuda? Also Bedarfkauf versus Fashion-Einkauf. Wie ist das Pendel ausgeschlagen in dieser Saison?
Ist natürlich auch noch schwierig, weil wir jetzt zwar für den Juni schon Zahlen vorliegen haben, aber wir da leider nicht so in die Tiefe gehen und ich da immer ein bisschen warten muss auf noch andere Quellen, die jetzt noch nicht vorliegen. Aber generell ist es so, dass die Marktbeobachter und auch wenn man in die Zahlen reinschaut der vergangenen Monate, dass der Eindruck ziemlich stark ist, dass der Bedarfskauf eigentlich überwiegt. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was definiere ich als Bedarfskauf? Also ist der Bedarfskauf wirklich der Kauf, dass ich sagen muss, ich muss ein Produkt ersetzen, weil ich sonst keine Hose mehr habe oder keine Schuhe oder die, wie auch immer. Also vielleicht ist das klassische Beispiel jetzt auch sowas wie, die Kinder sind gewachsen und deswegen, die brauchen jetzt einfach neue Schuhe oder wieder längere Hosen oder ähnliches. Das hat man zum Beispiel gesehen, wir haben im März eine Umfrage gemacht oder InfasQuo hat für uns eine Umfrage gemacht, wer war jetzt eigentlich schon shoppen? Und da hat man zum Beispiel ganz deutlich gesehen, dass der Haushalte, in denen Kinder gelebt haben, der Anteil der Käufer viel, viel höher war als bei eben Haushalten ohne Kinder. Da liegt natürlich die Vermutung schon wirklich nahe, dass da dann eher der Bedarf der Auslöser war, jetzt in die Geschäfte zu gehen und sich was Neues zum Anziehen zu kaufen. Das ist das eine. Das andere ist schon, dass das Bewusstsein der Verbraucher zugenommen hat. Das heißt jetzt nicht unbedingt, alle kaufen nachhaltiger. Also das sieht man ja auch, dass es da immer den Gap gibt zwischen, ich möchte gerne nachhaltiger kaufen und dies dann vielleicht wirklich tun. Aber bewusster auch im Sinne von, ich kaufe einzelteiliger. Also ich ergänze eher meiner Garderobe. Ich kaufe vielleicht nicht mehr den ganzen Look, sondern ich weiß, dass ich eigentlich schon viel habe und dass ich nicht so viel brauche. Das spielt da, glaube ich, schon rein. Und deswegen würde ich schon sagen, dass der Bedarfskauf eigentlich stärker der Auslöser ist, um sozusagen kaufen zu gehen, als jetzt wirklich der Lustkauf oder auch der Impulskauf. Dafür müssen die Leute natürlich ja auch erstmal zum Beispiel in die Läden kommen oder in den Online-Shop oder wie auch immer, dass man sie da in irgendeiner Weise ansprechen kann.
Weil du gerade das Online-Business ansprichst, das hatte ja zuletzt so ein bisschen an Dynamik verloren nach dem High in der Corona-Phase während der Lockdowns. Stationär hat sich da deutlich schneller erholt. Hält dieser Trend weiter an?
Das ist tatsächlich eine Überraschung, jetzt auch in der Halbjahresauswertung. Der BVH hat jetzt ganz aktuell Zahlen veröffentlicht. Die befragen ja auch Verbraucher, wo sie was gekauft haben. Und da ist es jetzt tatsächlich so, dass im zweiten Quartal zum ersten Mal wieder mehr gekauft wurde als im Quartal davor. Also wir hatten jetzt 8 Quartale mit rückläufigen Haushaltsausgaben online. Und jetzt ist das zweite Quartal dieses Jahr, also im Prinzip total gegenläufig zu unserem stationären Panel. Also während stationär das erste Quartal positiv abgeschlossen hat, da war es im Online-Bereich noch negativ, hat es sich jetzt gedreht. Also da scheint wieder mehr einfach online ausgegeben worden zu sein für Mode. Vor allem auch Schuhe haben dabei noch stärker zugelegt als jetzt Bekleidung. Man darf da natürlich jetzt nicht vergessen, dass die Vorlage aus dem Vorjahresquartal natürlich niedrig war. Aber dennoch sieht man auch, wenn man sich dieses grafisch anschaut, dass es wirklich wie so eine Kurve nach unten, so eine Talsohle gab. Und jetzt durchbricht man im Prinzip wieder diese Nulllinie und sie haben zugelegt. Und zwar um 3% im Prinzip.
Mhm. Wie hat sich denn generell das Share of Wallet entwickelt? Also es ist ja so, dass in den vergangenen Saisons es immer mehr den Trend gibt, dass großer Nachholbedarf bei Reisen, Restaurants, Erlebnissen besteht nach der Corona-Zeit und für Mode da letztlich dann nicht mehr so viel übrig bleibt im Portemonnaie. Hält es weiter an oder erholt sich das ein bisschen zugunsten der Mode?
Also das passt vielleicht auch nochmal zu dem Thema, was wir vorhin hatten mit dem bewusster Einkaufen. Das hält schon an. Also wir sehen auch das Thema, dass für Reisen, Gastronomie, vielleicht auch so Kurztrips oder eben auch Erlebnisse, wenn man jetzt nur an Konzertbesuche oder ähnliches denkt. Da gab es ja letztes Jahr auch immer mal wieder irgendwelche Absagen von Konzerten oder von Festivals, weil es zu wenig Karten verkauft wurden. Das hat man dieses Jahr jetzt nicht den Eindruck. Es sind jetzt auch, man denkt nur jetzt irgendwie an Taylor Swift Konzerte oder auch an die Fußball-EM. Da war ja eine hohe Zahlungsbereitschaft auch einfach da, um an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Von daher ist natürlich schon die Frage, auf was verzichte ich, um mir das vielleicht leisten zu können? Weil wir haben zwar jetzt auch höhere Lohnabschlüsse und es gibt auch jetzt so verschiedene Berechnungen, wo man eigentlich auch ganz gut sieht, dass durch die hohen Lohnabschlüsse bei einer gleichzeitig sich abschwächenden Inflationsrate, wir sind ja jetzt nicht mehr bei den 8%, wie jetzt noch irgendwie im letzten und im vorletzten Jahr, sondern sind jetzt irgendwie bei 2,4, 2,2%, dass da natürlich jetzt die Reallöhne jetzt zum ersten Mal auch wieder steigen. Also eigentlich die Kaufkraft auch steigt.
Wie haben sich denn dann die Modepreise entwickelt? Sind die tatsächlich analog zur Inflation oder sind da höhere Preissteigerungen?
Also bei den Modepreisen war es so, dass man so sagen kann, wenn man so angeschaut hat, als die Inflationsrate so anfing zu steigen, was ja vor allem gepusht wurde eben durch sehr hohe Preissteigerungen im Bereich der Nahrungsmittel und bei den Energiepreisen. Also sie sind zum Teil wirklich signifikant und massiv und sind auch nicht unbedingt zurückgedreht worden, gerade im Lebensmitteleinzelhandel. Da waren die Modepreise erstmal, blieben da weit hinter zurück. Also die legten dann immer so 2, 3, 4% oder ähnliches zu. Das hat sich insofern auch ein bisschen gedreht, weil man jetzt sagen muss, dass die Preise für Bekleidung stärker steigen zum Teil als die Inflationsrate. Was natürlich bei einer Inflationsrate von 2,2 oder 2,4 jetzt auch nicht so signifikant ist. Also die Zahlen für Juni liegen da auch noch nicht vor. Aber wir haben da eben jetzt schon immer in den letzten Monaten gesehen, dass es immer ein bisschen teurer war, also ein bisschen stärker gestiegen ist. Dazu muss man aber auch sagen, dass es sehr heterogen ist, die Preisentwicklung. Also es gibt einzelne Produktgruppen. Das Statistische Bundesamt weist da über 50 sozusagen aus, also von der Damenstrumpfhose bis zum Kinderhausschuh, zum Anzug oder zum Hemd. Aber wir sehen da eigentlich, dass das sehr unterschiedlich ist. Also die meisten Produkte, da sind die Preise erhöht worden, aber es gibt eben auch Produkte, wo die Preise nur um 1-2% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.
Wo ist es am meisten gestiegen? Was ist am teuersten geworden?
Also fürs Halbjahr liegen die Ergebnisse ja leider auch noch nicht vor. Ich habe jetzt hier mal die Mai-Zahlen. Da sind tatsächlich Herrenhausschuhe 12,8% teurer als im Mai 2023 gewesen. Das ist auch sozusagen die stärkste Preissteigerung, gefolgt von Kinderhausschuhen. Aber jetzt, um mal vielleicht mal ein bisschen weg von so einem Special Interest Produkt zu kommen, dann sieht man zum Beispiel hier Damenblusen 5,3% teurer, Damenjeans 3,3%, das Herrenhemd 2,1%. Das sind natürlich immer Durchschnittswerte. Also dazu muss man vielleicht auch wissen, dass das Statistische Bundesamt diese Preise tatsächlich so erhebt, dass die in die Läden reingehen und sich die Produkte jeden Monat anschauen. Immer die vergleichbaren Produkte. Wenn das gleiche Produkt sozusagen noch auf der Fläche ist, dann wird auch das angeschaut. Und darüber werden dann im Prinzip diese Preise entwickelt. Also es ist ein ganz großes Aggregat von unglaublich vielen Einzelpreisen, die da erhoben wurden. Aber so oder so ist es einfach spannend zu sehen. Also hier von den 52 Produkten der Produktgruppe Bekleidung und Schuhe, die ich mir immer anschaue, da waren jetzt nur 7 Produkte günstiger als ein Jahr zuvor. Der Preisverfall war am stärksten bei Strümpfen, Socken oder Strumpfhosen für Mädchen. Die waren 4,5% günstiger als noch ein Jahr vorher.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Eine repräsentative Studie stellt fest, mehr als 3/4 der Einkaufenden sind bereit, am POS das Bezahlmittel zu wählen, von dem ihr Lieblingsladen am meisten profitiert. Was viele nicht wissen, die Girocard ist das günstigste Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie und überzeugt mit geringeren Entgelten als internationale Debit- oder Kreditkarten. Sie wollen mehr über Transaktionskosten, Kartenzahlung und Wünsche der Einkaufenden erfahren? Dann schauen Sie auf girocard.eu vorbei. Hier finden Sie auch die zitierte Studie.
Wie hat sich denn das Einkaufsverhalten der Menschen möglicherweise verändert in dieser Saison oder vielleicht auch setzt sich da ein Trend weiter fort? Wie oft kommen die in die Läden?
Das ist eigentlich auch ziemlich spannend, weil wir im letzten Jahr gesehen haben, dass die Zahl der Shopping-Trips zugenommen hat, vor allem im FMCG-Bereich, also auch im Lebensmittel etc., weil man, was die Konsumforscher darauf zurückzuführen haben und was ich finde, was total nachvollziehbar ist, dass gerade in den Situationen, wo man preisbewusster einkauft, eben dieses Thema, ich kaufe mir vielleicht das eine bei dem einen und gehe dann nochmal zum anderen, weil ich weiß, der hat im Moment ein Angebot an irgendwas oder da kriege ich es günstiger oder wie auch immer. Also das hat man gesehen, dass das vor allem in diesem Bereich irgendwie stärker war. Und jetzt zeichnet sich das eigentlich auch ab, dass das auch im Modebereich so ist. Also wir sehen, ich habe mit dem Consumer Panel Fashion von CPS GfK gesprochen, die auch eben im Prinzip Teilnehmer haben, die Haushaltsbücher führen, also die eben angeben, wo habe ich was gekauft, zu welchem Preis, welcher Marke etc. Und da sieht man schon, dass die Zahl der Shopping-Trips zum Beispiel gestiegen ist, Aber dann die Ausgaben je Shopping-Trip, also das ist dann auch egal, ob ich online einkaufe oder stationär, die sind gesunken. Was eigentlich dafür spricht, dass ich mehrere Einkaufsstätten aufsuche, als vielleicht normal, und eben sage, ich suche für mich das beste Angebot. Auch das muss nicht immer heißen, das billigste oder so, aber es kann eben sein, dann suche ich mir da vielleicht das T-Shirt und weiß, da drüben gibt es jetzt vielleicht den Blazer, auf den ich schon länger irgendwie ein Auge geworfen habe und der ist gerade reduziert. Und dass man mehr Wege in Kauf nimmt, um sozusagen das für sich beste Angebot zu finden. Das finde ich ist auch relativ nachvollziehbar. Was man auch gesehen hat, also auch eine Interpretation, warum letztes Jahr zum Beispiel die Online-Umsätze so stark zurückgegangen sind, ist eben auch, dass die Menschen mehr Eigenmarken gekauft haben der Firmen, als jetzt sozusagen die Marke an sich. Das ist auch was, was man natürlich im Lebensmitteleinzelhandel besonders stark kennt, ob man jetzt irgendwie an die Ja oder was auch immer Eigenmarken denkt. Aber eben auch im Fashion-Bereich konnte man das jetzt nicht erdrutschartig oder sowas sehen, aber es waren eben wohl schon so Bewegungen zu sehen, dass man das dann ersetzt hat. Also dass man nicht unbedingt gesagt hat, ich habe jetzt weniger Geld, ich wechsle jetzt ganz die Einkaufsstätte und kaufe eben nicht mehr bei dem einen Händler, sondern bei einem günstigen Anbieter insgesamt, sondern dass ich innerhalb des Ladens dann auch gesagt habe, dann kaufe ich da vielleicht günstiger. Und das sind jetzt wohl auch Bewegungen, die sich so ein bisschen verfestigen. Was ja auch zeigt, dass eben dieses, wenn ein Konsument eine gute Erfahrung gemacht hat, dass er dann daran vielleicht auch festhält. Was man zum Beispiel auch jetzt sieht in den Zahlen zum Online-Mode-Shopping, dass der Anteil der Online-Mode-Kunden, die über 60 sind, weiterhin steigt und auch hochstabil ist. Also das ist nicht, dass einfach die Erfahrungen, die da gemacht wurden, vielleicht auch noch während der Pandemiezeit dazu geführt haben, dass man da auch weiter dem Kanal verbunden bleibt.
Die Silver Surfer.
Emanzipieren. Dann sozusagen buchstäblich. Ne? Aber ja, genau.
Okay, aber als Händler heißt das ja für mich, ich muss im Prinzip unterhalb der Saison wirklich attraktive Kaufimpulse mehrfach setzen und attraktive Angebote unterbreiten meinen Kunden, um sie häufiger in die Läden zu bekommen.
Also ich glaube, das Thema Events oder auch Aktionen, was auch wirklich nicht immer Preisaktionen sein müssen, die Menschen muss man schon wieder mehr in die Städte bewegen. Also wir haben weiterhin einen relativ hohen Homeoffice-Anteil. Es kamen jetzt gerade Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die irgendwie sagen, dass immer noch fast ein Viertel aller Erwerbstätigen regelmäßig im Homeoffice arbeitet. Die, die das machen, ein bisschen weniger, aber das sind natürlich ja auch Menschen, die in der Stadt fehlen, die also nicht einfach mal noch beim Laden vorbeikommen oder ähnliches. Von daher glaube ich, so dieses Anreize setzen, auch Themen zu setzen, das Interesse zu wecken, das ist, glaube ich, schon die wichtigste Aufgabe.
Weil du gerade den hohen Homeoffice-Anteil angesprochen hast, wie haben sich denn generell die Frequenzen entwickelt?
Die Frequenzen haben zugelegt. Also Highsuite hat auch Zahlen veröffentlicht fürs erste Halbjahr. Da sehen wir, dass der Index um 2,5% zugelegt hat. Also die Zahl der Besucherinnen und Besucher in den Innenstädten ist gestiegen. Was wir da auch sehen, ist natürlich schon, dass es einen gewissen Effekt gab, jetzt auch durch die EM zumindest, an den Orten, an denen auch die Spiele ausgetragen wurden. Wir sitzen ja hier in Frankfurt, da haben wir auch einige Schotten oder Dänen in der Innenstadt gesehen. Die werden ja alle mitgezählt. Und das ist ja auch insgesamt das Thema. Die Frequenzmessung, also soweit sie eben in den Straßen stattfindet, misst ja eigentlich wirklich nur, wer da an den Läden vorbeigelaufen ist und nicht tatsächlich, wer ist auch reingegangen. Also wir haben auch eine Sonderbefragung im Testclub gemacht und da war eben auch die Frequenz sozusagen nach der Konsumstimmung eines der größten Probleme, was die Händler für sich sehen.
Das wird wahrscheinlich auch noch den Rest des Jahres weiter andauern und die nächsten Jahre uns weiter begleiten. Wenn wir jetzt hier mal einen Schlussstrich ziehen unter das Halbjahr 2024, welche Schlüsse, du hast ja auch mit sehr vielen Händlern gesprochen, ihr habt auch sehr viele Einkäuferbefragungen gemacht. Welche Schlüsse zieht denn der Handel aus diesem ersten Halbjahr, wenn er jetzt in die Order geht aktuell?
Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen keine einfache Frage und ist auch so ein bisschen so ein diffuses Bild, weil natürlich schon die Frage ist, was wollen jetzt eigentlich die Verbraucherinnen und Verbraucher dann im nächsten Jahr natürlich irgendwie kaufen? Das ist ja immer die sozusagen die große Glaskugelfrage. Also das, was wir vorhin schon besprochen haben, dass dieses Thema ist, also das Einkaufsverhalten hat sich wirklich massiv verändert. Ich war Anfang der Woche in einer Pressekonferenz vom HDE, da hat Steffen Gent auch nochmal gesagt, es sind andere Shopper unterwegs. Also die Veränderung ist einfach da und glaube, das muss man auch noch mal stärker sich auch bewusst machen. Also dieses Zurück zu 2019, zu vor Corona oder ähnliches, gibt es sowieso nicht. Wir sehen das jetzt auch, alle Panels sind jetzt dahin zurückgekommen, wirklich zu sagen, wir vergleichen zum Vorjahr, wir vergleichen nicht mehr zu vor Corona. Also es wird sehr stark jetzt gesagt, wir sind jetzt hier in der neuen Realität und da haben sich die Menschen eben auch verändert. Die Menschen kaufen anders ein, die Menschen blicken vielleicht anders auf die Mode. Wir haben natürlich immer noch Unsicherheitsfaktoren, wenn man sich anschaut, den Ukraine-Krieg, die Wahlen in den USA, die Wahlen hier in Ostdeutschland. Also wo man wirklich auch sehen muss, das sind vielleicht auch Einflüsse. Obwohl auch da Meinungsforscher jetzt schon sagen, das sind mittlerweile Themen, die alle eingepreist sind in unser Einkaufsverhalten. Also das, was die Menschen im Moment, was auch dazu führt, dass zum Beispiel das Konsumklima jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr zurückgegangen ist, hängt auch damit zusammen, dass eine hohe Unsicherheit bei den Menschen besteht, wie entwickelt sich mein eigenes Einkommen und deswegen viel mehr gespart wird. Also wir haben im Moment eine Sparquote von 15%, die ist fast genauso hoch wie mitten in der Pandemie 2021, wo viele in Kurzarbeit waren oder ähnliches. Also das ist schon eine große Verunsicherung. Da ist natürlich die Frage, wie reagiere ich da auch modisch vielleicht drauf? Das ist jetzt nicht ganz mein Fachgebiet, muss ich sagen. Aber natürlich ist es die Abwägung zwischen diesem, wie schaffe ich die Impulse, dass jemand auch in das Geschäft kommt oder auf meine Seite geht und sagt, oh, das muss ich jetzt unbedingt haben. Und gleichzeitig sehe ich aber ganz klar, dass der Bedarf, die Bedarfsdeckung und gehen wir da jetzt schon mal davon aus, man hat vielleicht anders oder man hat eben wirklich das Thema, ich passe in irgendwas nicht mehr so gut rein, weil ich so viel Sport gemacht habe oder ähnliches. Aber die Gewichtung muss, glaube ich, stimmen, was eine große Herausforderung ist.
Mhm. Zum Schluss, weil du ja schwierige Fragen so liebst, Aziza. Wie blickst du denn auf die nächste Jahreshälfte 2024? Welche Trends zeichnen sich da jetzt schon ab? Was erwartest du? Womit rechnest du?
Also wenn man sich nur die Zahlen mal anschaut, dann ist es so, dass wir das zweite Halbjahr 2023 hatte der stationäre Modeeinzelhandel mit einem Minus von 1% abgeschlossen. Von daher ist allein der Vorlageneffekt ist natürlich viel einfacher, gegen so eine Vorlage zu laufen, als jetzt gegen eine Vorlage von plus 17. Ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht, wenn die Wettersituation sich jetzt ein bisschen stabilisiert auf Sommer oder ähnliches und man jetzt die Flächen und auch die Läger ganz gut abfließen lassen kann, leider wahrscheinlich auch also auf Kosten sozusagen der Marge, dass wir dann vielleicht schon auch nochmal mit einem positiven zweiten Halbjahr sozusagen abschließen werden. Und da wir ja jetzt sozusagen auf einer Nulllinie liegen, wo man sagen kann, es ist jetzt alles möglich in alle Richtungen, wäre es ja vielleicht schon möglich, dass wir auch einen positiven Jahresabschluss hinbekommen. Ich glaube nicht mehr in der Höhe wie im letzten Jahr. Aber zum Beispiel der HDE hält auch an seiner Prognose fest. Also die haben am Anfang des Jahres gesagt, sie gehen so von nominal 3,5% aus. Das wäre real so ein Plus von 1%. Und daran halten sie jetzt, haben sie jetzt eben gerade nochmal bestätigt, halten sie eben auch fest fürs Gesamtjahr. Und ich könnte mir schon auch sowas in so einem niedrigen einstelligen Prozentbereich, könnte ich mir vorstellen. Und ist, glaube ich, auch machbar. Und auch aus der Inflationsrichtung, wir hatten im Mai einen kleinen Anstieg, jetzt im Juni ist sie wieder leicht zurückgegangen. Die Lohnabschlüsse sind, zum Teil hängen die ja noch in der Schwebe, aber sind eben auch da und vielleicht verfestigt das dann auch wieder ein bisschen die Sicherheit der Menschen, dass man das Gefühl hat, ich kann mir auch wieder was leisten und ich bin bereit, was auszugeben. Und oft ist es ja dann eigentlich auch so in so Krisenzeiten, dass Bekleidung oder mal der kleine Bekleidungskauf, wo der dann auch immer stattfindet, eben auch sowas sein kann wie ich gönne mir mal was oder ich belohne mich selber. Und da haben wir es ja auch, oder die Branche ja auch in der Hand, im Prinzip solche Produkte anzubieten, dass man eben sagt, das eignet sich dafür.
Na, wir sind gespannt.
Auf alle Fälle.
Du kommst dann wieder zu uns ins Studio und zur Jahresbilanz. Erzählst etwas über die Jahresbilanz 2024. Für heute vielen Dank, Aziza, dass
sehr
du da
gerne
warst. Wer jetzt nicht mitgekommen ist bei den ganzen Zahlen, ihr stellt die Daten mit vielen weiteren ja auch ins TV Presentation Center, richtig?
Genau, das wird wahrscheinlich so ab Mitte Juli der Fall sein, weil wir da noch auf ein paar Daten einfach warten. Aber dann kann man die sich dort abrufen und auch schon jetzt gibt es da im Prinzip schon die ganzen Präsentationen für die einzelnen Monate, für die Quartale etc.
Und wir stellen den Link zum Presentation Center in jedem Fall in die Shownotes.
Auf alle Fälle.
Vielen Dank, Aziza, dass du uns jetzt schon mal einen Überblick gegeben hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Aziza Freutel. Und das war der TV-Podcast. Wie immer freuen wir uns über Feedback unter podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.
Diese Folge wurde unterstützt von Girocard. Mehr Infos dazu, wie Boutiquen und Modeketten von Deutschlands beliebtester Bezahlkarte profitieren können, finden Sie unter girocard.eu.